Mike Berners-Lee. Wie schlimm sind Bananen? Der CO2-Abdruck von allem. Gelesen von Elias Emken und Jesche Meisheit.
Der Klimawandel ist eine unumstößliche Tatsache. Nahezu täglich erreichen uns neue Meldungen über Wetterextreme, Naturkatastrophen und gefährdete Ökosysteme. Es ist an uns, der Zivilbevölkerung, die Politik zum Handeln aufzufordern. Und es ist an uns, unseren eigenen Beitrag zu den klimaschädlichen Emissionen zu verringern. Aber wo fangen wir an? Diese Blinks berechnen die Klimabilanz deiner täglichen Routinen, vom Lebensmitteleinkauf übers Radfahren bis hin zur täglichen Dusche. Sie liefern dir wertvolle Tricks, mit denen du im Handumdrehen kostbare Energie sparst und deinen persönlichen CO2-Fußabdruck reduzierst. Bedenke, dass die Zahlen und Statistiken in diesen Blinks aus dem Jahr 2010 stammen. Seitdem hat unser globaler Energieverbrauch mit Sicherheit weiter zugenommen. Die Beispiele zeigen dennoch, wo wir uns ohne größere Einschnitte klimafreundlicher verhalten können.
Blink Nummer 1. Der CO2-Fußabdruck.
Du musst heutzutage keine Umweltwissenschaftlerin sein, um die Begriffe CO2-Fußabdruck oder Klimabilanz zu kennen. Schließlich tauchen sie ständig auf in den Debatten um Klimawandel und Erderwärmung. Zur Erinnerung: Gemeint ist die Menge an Kohlenstoffdioxid, die bei einem bestimmten Prozess in die Atmosphäre entlassen wird, egal ob durch ein Unternehmen oder eine einzelne Person. Dabei ist CO2 nur eines von vielen Gasen, das die globale Durchschnittstemperatur in die Höhe treibt. Diese giftigen Emissionen werden als Treibhausgase bezeichnet, wobei manche von ihnen deutlich mehr Schaden anrichten als CO2. Methan oder CH4 beispielsweise sind 25 Mal so klimaschädlich wie CO2, Distickstoffmonoxid oder N2O sogar 300 Mal. Ganz zu schweigen von den Kühlmitteln in unseren Kühl- und Gefrierschränken. Die haben teilweise ein tausendfach höheres Treibhauspotenzial. Was bedeutet das nun für den CO2-Fußabdruck? Nun, in Großbritannien zum Beispiel entfallen 86% der Treibhausemissionen auf CO2, 7% auf Methan, 6% auf Distickstoffmonoxid und 1% auf Kühlgase. Da wir genau wissen, wie potent diese Gase im Verhältnis zu CO2 sind, können wir ihre Emissionsmengen konvertieren und in den CO2-Fußabdruck mit einrechnen. So entsteht das, was man als Kohlenstoffdioxid-Äquivalenz oder CO2e bezeichnet. Die Summe der Kohlenstoffdioxid-Äquivalente liefert uns einen genauen Überblick darüber, wie viele Treibhausemissionen in die Atmosphäre entlassen werden. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf variiert von Land zu Land, ist aber in Industriestaaten tendenziell höher. So belief er sich 2010 in Malawi im Südosten Afrikas auf 0,1 metrische Tonnen CO2e pro Person. Dagegen produzierte der durchschnittliche Brite im selben Jahr etwa 15 metrische Tonnen, der US-Amerikaner um die 28 und der Australier ganze 30 metrische Tonnen. Als Weltbevölkerung bliesen wir im Jahr 2007 insgesamt um die 49 Milliarden metrische Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente in die Luft. Als Brite möchte Mike Berners-Lee dazu beitragen, dass Großbritannien seine schädlichen Emissionen deutlich reduziert. Darum skizziert der Autor die Grundlagen für einen Lebensstil, mit dem der durchschnittliche Brite seine persönliche CO2-Bilanz von 15 auf 10 metrische Tonnen pro Jahr reduziert, also immerhin um ein Drittel.
Wir halten zunächst fest, der CO2-Fußabdruck berücksichtigt alle klimaschädlichen Gase und variiert global gesehen deutlich von Land zu Land.
In den folgenden Blinks sehen wir uns genauer an, wie du diesen 10-Tonnen-Lifestyle auf dein Leben übertragen kannst.
Blink Nummer 2. Die Summe macht's.
Ganz klar, die Digitalisierung hat unser Leben im Laufe der letzten Jahrzehnte komplett verändert. Computer und Smartphones haben beispielsweise unsere Art zu arbeiten und kommunizieren revolutioniert. Aber nicht jeder von uns ist sich dessen bewusst, wie er oder sie diese Technologien klimafreundlicher nutzen kann. Ein simples Beispiel: Eine Textnachricht produziert einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck als ein Anruf per Mobilfunk. Sie erfordert schlichtweg weniger Energie. Machen wir das konkreter. 2010 produzierte eine einzelne Textnachricht 0,014 Gramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalente. Damals wurden jährlich weltweit rund 2,5 Billionen Textnachrichten verschickt. Das ergibt zusammen etwa 32.000 metrische Tonnen CO2e, also 0,001% der globalen CO2-Jahresbilanz. Wer dagegen regelmäßig 2 Minuten per Handy telefoniert, produzierte aufs Jahr gesehen 47 Kilo CO2e. Alle Mobilfunkanrufe der Welt zusammen verursachten 2010 einen CO2-Fußabdruck von rund 125 Millionen metrischen Tonnen. 3/4 dieser Emissionen entstanden durch die Energie, die die Basisstationen und Schaltanlagen zur Verbindung zwischen Mobilfunknetzwerken verbrauchten. Für E-Mails gilt grundlegend dasselbe wie für Textnachrichten. Eine Mail allein richtet so gut wie keinen Schaden an. Das Problem ist, wir verschicken täglich etliche Mails. Eine durchschnittliche E-Mail generiert etwa 4 Gramm CO2e, aber aufs Jahr gesehen produzierst du mit deiner Strompost bis zu 135 Kilo Kohlenstoffdioxid-Äquivalente. Das sind dann schon über 1% deiner anvisierten 10 Tonnen pro Jahr. Die Wissenschaft spricht hier von einem sogenannten Rebound-Effekt, zu Deutsch Rückprall-Effekt. Ein an sich CO2-armer Prozess wie das Versenden von E-Mails wird so populär, dass er in der Summe doch einen großen CO2-Fußabdruck verursacht. Computer galten von Anfang an als CO2-intensiv. Die Fertigung eines iMacs mit einem 21,5-Zoll-Bildschirm produzierte im Jahr 2010 um die 720 Kilo CO2e, wobei der Großteil der Energie auf die Produktion der Mikroprozessoren entfiel. Und auch der Strom für die anschließende Nutzung produzierte bis zu 63 Gramm CO2e pro Stunde. Doch egal wie alt dein Rechner ist, er ist kein Vergleich zu den Datenzentren, die das physische Rückgrat der Digitalisierung bilden. Die Daten des Internets werden in gigantischen Rechenzentren und Serverfarmen gespeichert. Und sowohl die verfügbaren Datenmengen als auch die Rechenzentren wachsen jährlich exponentiell. Ihr Betrieb erfordert gewaltige Mengen an Elektrizität. 130 Millionen metrische Tonnen CO2e allein im Jahr 2010. Diese Menge hat sich bis 2020 mehr als verdoppelt, auf Werte zwischen 250 und 340 Millionen metrische Tonnen.
Wir müssen uns bewusst sein, Textnachrichten und E-Mails sind an sich CO2-arm, summieren sich aber durch die inflationäre Nutzung auf enorm hohe Werte.
Wer sich jetzt denkt, dann schreibe ich in Zukunft einfach wieder mehr Briefe, sollte sich den folgenden Blink zu Gemüte führen.
Blink Nummer 3. Papier versus Plastik.
Was ist umweltschädlicher? Papier oder Plastik? Die meisten würden wohl instinktiv auf Plastik tippen. Aber jetzt kommt's. Im Hinblick auf den CO2-Fußabdruck ist Plastik tatsächlich besser. Das heißt natürlich nicht, dass Kunststoff gut für die Umwelt ist. Ganz im Gegenteil. Das Mikroplastik aus unserem Verpackungsmüll wird jahrhundertelang im ökologischen Kreislauf bleiben und dabei unzähligen Tieren schaden. Dennoch produziert Plastik minimal weniger Treibhausemissionen, weil es nicht wie Papier verrottet und folglich kein Methan freisetzt. Aus dieser Perspektive betrachtet sind die gescholtenen Plastiktüten im Supermarkt also klimafreundlicher als Papiertüten. Eine durchschnittliche Plastiktüte aus dem Kaufladen verursacht etwa 10 Gramm CO2e. Wenn du 5 davon pro Woche verwendest, summiert sich das auf 2,5 Kilo Kohlenstoffdioxid-Äquivalente pro Jahr. Das entspricht in etwa dem CO2-Fußabdruck eines einzelnen Cheeseburgers. Dagegen produziert eine Tragetasche aus Recyclingpapier um die 12 Gramm CO2e. Die schicken und stärkeren Tüten aus dem Einzelhandel können sogar bis zu 80 Gramm CO2e verursachen. Wenn du also eine Papiertüte nutzen musst, dann recycle sie. Und denk daran, der gute alte Jutebeutel ist noch immer die klimafreundlichste Lösung. Dabei machen Einkaufstüten noch den kleinsten Teil des beträchtlichen CO2-Fußabdrucks aus, den die Papierindustrie hinterlässt. Briefe und Kataloge werden noch immer per Post verschickt. Wenn du dieses Papier nicht für andere Zwecke wiederverwendest, produziert jeder Brief um die 200 Gramm CO2e. Kataloge bringen pro Stück sogar bis zu 1,5 Kilo auf die Waage. Die Hälfte dieser Emissionen entsteht durch postinterne Prozesse wie Sortierung und Transport und nur knapp über 1/4 durch die eigentliche Papierherstellung. Das macht die grellbunten Werbeprospekte zur größten Klimasünde der Papierbranche. Vermeide sie also, wenn du kannst. Und was ist mit Büchern? Ein durchschnittliches Taschenbuch produziert pro Jahr ein weiteres Kilo CO2e. Das klingt erst einmal nach einer beträchtlichen Menge. Aber berücksichtige, dass dich das Lesen von anderen CO2-intensiven Aktivitäten wie Autofahren oder Einkaufen abhält. Das verkehrt die CO2-Bilanz deiner Bücher gleich wieder ins Positive.
Unglaublich, aber wahr. Plastik hat einen geringeren CO2-Fußabdruck als Papier.
Wenn du also Papierprodukte verwendest, dann verwende sie am besten mehrmals. So landen sie nicht direkt auf der Mülldeponie, wo sie verrotten und Methan ausstoßen. Nutze, wenn möglich, Recyclingpapier, denn die Herstellung von neuem Papier verbraucht etwa doppelt so viel Energie und produziert damit doppelt so viele Emissionen.
Link Nummer 4. Der Fußabdruck von Rad, Auto, Zug und Flugzeug.
Es dürfte wenig überraschen, dass fossile Treibstoffe wie Benzin und Diesel große CO2-Fußabdrücke hinterlassen. Schon die Produktion eines Liters erschwert die Klimabilanz um etwa 3,15 Kilo Kohlenstoffdioxid-Äquivalente. Allein Großbritannien verbrauchte 2010 um die 50 Milliarden Liter Benzin. Das ist ein gelinde gesagt beträchtlicher Beitrag zum globalen CO2-Fußabdruck. Wir alle wissen, dass Transport und Logistik zu den großen Klimatreibern gehören. Aber weißt du auch, welche Fortbewegungsmittel welchen Abdruck hinterlassen? Fangen wir klein an. Selbst Radfahren verursacht Emissionen, da du Energie verbrauchst, um in die Pedale zu treten. Wenn du diese Energie aus Müsli und Milch beziehst, liegt dein CO2-Fußabdruck bei rund 90 Gramm CO2e pro Meile, die in etwa 1,6 Kilometern entspricht. Wenn du aber deinen Beinmotor mit Cheeseburgern betankst, erhöht sich der Abdruck schon auf etwa 260 Gramm CO2e pro Meile. Reist du in einem Zug mit Elektroantrieb, so variiert dein CO2-Fußabdruck mit der Belegung der Fahrgasträume. Je mehr Passagiere, desto kleiner dein Abdruck. In einer vollen U-Bahn produziert jeder Fahrgast beispielsweise um die 160 Gramm CO2e. In einem halbleeren Fernzug steigt dieser Wert auf ungefähr 300 Gramm CO2e. Beim Auto ergibt sich die Klimabilanz durch den Benzinverbrauch des Fahrzeugs. In Großbritannien liegt der durchschnittliche Verbrauch bei einer Gallone auf 33 Meilen. Nur zum Vergleich, das wären etwa 9 Liter auf 100 Kilometer. Dann läge der Fußabdruck bei etwa 710 Gramm CO2e pro Meile. Bei einem weniger sparsamen Auto wie einem Land Rover würde sich der Fußabdruck auf bis zu 2240 Gramm verdreifachen. Wenn du also im Jahr etwa 9000 Meilen oder 14.000 Kilometer mit dem Auto fährst, dann verpulverst du allein dadurch schon zwischen 3% und 20% deiner angepeilten 10 Tonnen. Der Preis für den größten CO2-Fußabdruck geht allerdings ans Flugzeug. Illustrieren wir das an einem Beispiel. Angenommen, du reist von Berlin nach München und zurück. Das sind insgesamt ungefähr 1280 Kilometer Wegstrecke. Nehmen wir weiter an, du fährst die Strecke mit dem Rad und ernährst dich von Bananen. Dann hinterlässt du einen Fußabdruck von 53 Kilo CO2e. Mit dem Zug würde sich der Abdruck auf 120 Kilo verdoppeln und mit einem kleinen, verbrauchsarmen Auto auf über 330 Kilo versechsfachen. Aber all das ist nichts gegen das Fliegen. Im Flieger verzehnfacht sich deine Fahrradbilanz auf etwa 500 Kilo CO2e. Und das ist wohlgemerkt nur ein kurzer Inlandsflug. Ein Hin- und Rückflug von London nach Hongkong hinterlässt einen CO2-Fußabdruck von 4,6 metrischen Tonnen. Das entspricht der Produktion von 340.000 Plastiktüten und nahezu der Hälfte deiner anvisierten 10 metrischen Tonnen pro Jahr.
Wir bilanzieren. Der Klimafußabdruck variiert je nach Fortbewegungsmittel, wobei Fliegen die mit Abstand schlimmste Variante ist.
Warum? Weil die Emission der Treibhausgase in großer Höhe exponentiell schädlicher für die Atmosphäre ist. Die Wissenschaft ist noch immer dabei, das ganze Ausmaß zu ermitteln.
Blink Nummer 5. Wie schlimm sind Bananen und Fleisch?
Du ahnst es schon. Auch die Ernährung ist klimarelevant. Vielleicht hast du von der These gehört, eine vegetarische oder vegane Diät sei besser für die Umwelt. Zunächst ist aber wichtig, wo dein Essen herkommt. Regionales Obst hinterlässt einen kleinen CO2-Fußabdruck. Dieser Fußabdruck vergrößert sich allerdings, wenn die Früchte auf dem Weg in deinen Supermarkt um die halbe Welt reisen müssen. Nehmen wir das Beispiel von Äpfeln. Am besten isst du Äpfel aus deinem eigenen Garten, denn die verursachen gar keine Emissionen. Wenn du einen regionalen und saisonalen Apfel isst, liegt der CO2-Fußabdruck bei rund 10 Gramm CO2e. Weil solche Äpfel aber nicht ganzjährig verfügbar sind, produziert der durchschnittliche Apfel aus dem Supermarkt rund 80 Gramm Emissionen. Das sind etwa 550 Gramm CO2e pro Kilo Obst. Womit wir bei der Frage wären, auf die du womöglich längst gewartet hast. Wie schlimm sind Bananen? Die Antwort lautet: gar nicht so schlimm. Bananen verursachen durchschnittlich 80 Gramm CO2e pro Stück. Pro Kilo sind es 480 Gramm. Bananen hinterlassen einen relativ kleinen Fußabdruck, weil sie für ihr Wachstum kein künstliches Licht benötigen. Ihre von Natur aus robuste Schale bietet zudem so viel Schutz, dass für Luftfracht und Verkauf keine zusätzliche Verpackung nötig ist. Dagegen haben Orangen einen etwas größeren Fußabdruck mit etwa 90 Gramm CO2e pro Stück. Wenn sie per Flugzeug transportiert werden, erhöht sich dieser Wert sogar auf 1 Kilo Kohlenstoffdioxid-Äquivalente pro Frucht. Widmen wir uns nun dem Gemüse. 1 Kilo Karotten produziert im Schnitt nur 300 Gramm CO2e, 1 Kilo Kartoffeln 370. Aber diese relativ kleinen Abdrücke vergrößern sich durch ineffiziente Verarbeitung. Je mehr Hitze du beim Kochen verwendest, desto schlechter wird die Bilanz. Auch hier ist entscheidend, welche Strecken die Produkte zwischen Herstellung und Konsum zurücklegen. Denn der Transport nicht saisonaler Produkte kann große Mengen Energie beanspruchen. 250 Gramm regionaler Spargel hinterlassen einen CO2-Fußabdruck von 125 Gramm. Wenn jedoch derselbe Spargel von Berlin nach Peru geflogen wird, steigt dieser Wert auf satte 3,5 Kilo. Womit wir beim Thema Fleisch wären. Dessen CO2-Fußabdruck liegt tatsächlich deutlich über dem von Obst und Gemüse. Ein rohes, 120 Gramm schweres Rindersteak produziert rund 2 Kilo CO2e. Das ist ca. 6-mal so viel wie ein ganzes Kilo Kartoffeln, und da ist die Zubereitung noch gar nicht eingerechnet. Etwa 90% dieser Emissionen entfallen auf die Betriebsprozesse der Rinderfarmen. Einer der entscheidenden Faktoren ist die Tatsache, dass Kühe Wiederkäuer sind und im Zuge ihrer Verdauung beträchtliche Mengen Methan ausstoßen.
Das Fazit lautet: Regionales und saisonales Obst hat den mit Abstand geringsten CO2-Fußabdruck, den größten Abdruck produziert dagegen Fleisch von Wiederkäuern.
Auch Schafe sind Wiederkäuer. Darum produziert Fleisch von Schafen oder Kühen doppelt so viel schädliche Emissionen wie Schweinefleisch.
Link Nummer 6. Klimabewusstes Trinken.
Die wenigsten denken beim CO2-Fußabdruck ans Trinken. Dabei kann deine tägliche Getränkeauswahl eine enorme Rolle spielen, vom Wasser bis zur Milch im Kaffee. Das fängt damit an, dass abgefülltes Flaschenwasser einen deutlich größeren Fußabdruck erzeugt als Leitungswasser. Ein großes Glas Leitungswasser produziert nur etwa 0,14 Gramm CO2e. Selbst wenn wir den Energieverbrauch fürs Abwaschen mit einrechnen, entspricht dein jährlicher Leitungswasserkonsum kaum mehr als 14 Kilo CO2e. Dagegen verursacht schon eine einzige 0,5 Liter Flasche Mineralwasser um die 160 Gramm CO2e. Ihr Fußabdruck ist also über 1000-mal so groß wie der derselben Menge Leitungswasser. Der Großteil dieser Emissionen entsteht durch den Energieverbrauch für Verpackung und Transport. Bei einer Entfernung von etwa 1000 Kilometern zwischen Quelle und Kiosk hinterlässt die Flasche einen Fußabdruck von 215 Gramm CO2e. Bei Tee oder Kaffee ergibt sich die Klimabilanz hauptsächlich durch die Umstände. Eine Tasse schwarzer Kaffee oder Tee schlägt nur mit etwa 21 Gramm CO2e zu Buche, im Wesentlichen wegen der Energie fürs Wasserkochen. Der wahre Klimatreiber ist die Milch, die du zusätzlich in die Tasse gibst. Ein Liter Kuhmilch verursacht über 1,4 Kilo CO2e. Grund dafür sind die CO2-intensiven Prozesse des Milchviehbetriebs. Nun gehen viele von uns gerne ins Lieblingscafé, wo sich der Fußabdruck um weitere 235 Gramm für den Cappuccino oder 340 Gramm für die Latte Macchiato erhöht. In diesem Fall verbrauchst du mit einer einzigen Tasse Kaffee pro Tag bereits 1% deines jährlichen CO2-Budgets von 10 metrischen Tonnen. Richtig groß wird die Klimafußspur bei Bier und Wein, wobei sich der Schaden erneut durch regionale Produkte begrenzen lässt. Eine Flasche Importbier fällt je nach Herkunft mit bis zu 900 Gramm CO2e ins Gewicht. So verbrauchst du mit ein paar Flaschen bis zu 10% deines jährlichen CO2-Budgets. Wenn du dagegen Bier aus deiner Region trinkst, reduzieren sich die Transportkosten. Der Fußabdruck liegt dann bei etwa 300 Gramm pro Flasche.
Traurig, aber wahr. Deine Lieblingsgetränke haben einen größeren CO2-Fußabdruck, als dir vielleicht bewusst ist.
Wein ist leider auch nicht besser. Der bis zu 1040 Gramm schwere Fußabdruck entsteht vor allem durch die Produktion der Glasflasche. So stillos es klingt, Wein aus dem Pappkarton reduziert die Klimalast drastisch auf etwa 400 Gramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalente.
Blink Nummer 7. Klimafreundlich waschen.
Wenn du aus dem Haus gehst, fragst du dich dann manchmal Dinge wie: Habe ich den Ofen angelassen? Oder habe ich das Bügeleisen ausgesteckt? Falls ja, geht es dir vermutlich in erster Linie um Brandschutz. Aber Energieverbrauch und Klimaschutz spielen dabei auch eine Rolle. Verdeutlichen wir das an deiner Schmutzwäsche. Wenn du sie bei 30 Grad wäschst und zum Trocknen auf die Leine hängst, produzierst du nur 0,6 Kilo CO2e. Wenn du sie dagegen bei 60 Grad wäschst und anschließend in den Trockner wirfst, produzierst du mit 3,3 Kilo mehr als das Fünffache an Emissionen. Den größten Unterschied macht dabei der Trockner. Mit der Umstellung auf einen Wäscheständer kannst du deinen Fußabdruck im Laufe eines Jahres um eine halbe metrische Tonne CO2e reduzieren. Das sind immerhin 5% deiner anvisierten 10 Tonnen. Und dann ist da noch das Bügeleisen, das pro Shirt zwischen 14 und 70 Gramm CO2e verursacht, je nachdem, wie schnell und versiert du bügelst. So oder so solltest du die Bügelei auf ein Minimum reduzieren. Die Falten in den Tennissocken wird garantiert niemand bemerken. Auch beim Geschirrspülen hängt dein Fußabdruck von deinen Methoden ab. Wenn du von Hand spülst und das Wasser sparsam nutzt, produzierst du im Schnitt etwa 540 Gramm CO2e. Lässt du das Wasser permanent laufen, werden daraus gut und gerne 8 Kilo. Falls du eine Spülmaschine hast, stellt sich auch hier die Frage, wie es um die Energieeffizienz steht. Ein stromsparender Geschirrspüler hinterlässt bei 55 Grad einen Fußabdruck von nur 770 Gramm CO2e. Die paar extra Gramm kannst du guten Gewissens für die Hygiene in Kauf nehmen, denn eine Spülmaschine tötet in der Regel 400 Mal so viele Bakterien wie eine Handwäsche. Womit wir bei der Körperhygiene wären. Auch hier steht und fällt die Klimafreundlichkeit mit der Technik. Die effizienteste Lösung bestünde darin, das Badewasser mit deiner Familie oder deinen Mitbewohnerinnen zu teilen. Aber das ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Ein einziges Bad hinterlässt, je nach Füllmenge und Wassertemperatur, einen Fußabdruck zwischen 0,5 und 2,6 Kilo CO2e. Ein durchschnittlicher Duschgang von 6 Minuten produziert etwa 0,5 Kilo Emissionen. Allerdings ist das Einsparpotenzial hier größer. Du könntest den Fußabdruck auf 90 Gramm CO2 senken, wenn du einen Duschkopf mit Luftbeimischung verwendest und die Duschzeit auf 3 Minuten begrenzt.
Du siehst also, du kannst auch beim Reinemachen reichlich Emissionen sparen.
Fang zu Hause an, wenn du das Klima schonen willst. Nutze energieeffiziente Geräte und schalte sie aus, wenn du das Haus verlässt.
Blink Nummer 8. Natürliche versus menschengemachte Emissionen.
Nun soll es ja Menschen geben, die die Debatte um den menschengemachten Klimawandel für übertrieben halten. Sie finden, unsere Rücksichtslosigkeit sei regelrecht harmlos verglichen mit der Zerstörungswut von Mutter Natur. Diese Argumentation ist nicht haltbar. Ihre Vertreter führen unter anderem das Beispiel von Vulkanen an, die auch ohne Eruption gewisse Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre entlassen. Dann wollen wir doch mal sehen. Der Ätna in Italien produziert in vergleichsweise inaktiven Jahren etwa 1 Million metrische Tonnen CO2e. Wenn wir nun alle Vulkane der Welt zusammennehmen, landen wir bei 300 Millionen metrischen Tonnen pro Jahr. Das klingt nach viel, ergibt aber immer noch weniger als 1% der jährlich von uns Menschen produzierten Emissionen. Außerdem können Vulkane einen kühlenden Effekt auf das Klima haben. Als 1991 der Pinatubo auf den Philippinen ausbrach, wurden neben 42 Millionen metrischen Tonnen CO2e auch große Mengen Asche und Schwefelsäure in die Atmosphäre geschleudert. Diese Partikel zogen sich wie eine Nebelschicht um den Planeten, die das Sonnenlicht reflektierte. Studien zufolge fiel die Temperatur nach der Eruption weltweit um 0,5 Grad. Was dagegen wirklich verheerend ist, sind Buschfeuer. Allein 2009 verursachten Buschfeuer in Australien 165 Millionen metrische Tonnen an schädlichen Emissionen. Das entspricht dem jährlichen CO2-Fußabdruck von 5 Millionen Australiern. Diese Emissionen führen zu noch höheren Temperaturen und noch mehr Trockenheit, was wiederum das Risiko weiterer Brände verstärkt. Ein unheilvoller und desaströser Teufelskreis. Und trotzdem stellen die menschengemachten Emissionen auch diese Zahlen in den Schatten. Das beste Beispiel ist Black Carbon. Diese Feinstaubpartikel sind Teil des schwarzen Rußes, der durch unvollständige Verbrennung freigesetzt wird, also bei sämtlichen Prozessen vom Buschbrand bis zum Kamin im Wohnzimmer. Die Gesamtmenge des weltweit ausgestoßenen Black Carbon liegt jährlich zwischen 7 und 15 Milliarden metrischen Tonnen CO2e. Im Jahr 2007 waren das zwischen 15 und 30% der globalen Treibhausemissionen. Aber nur 42% dieser Emissionen stammen von Waldbränden, egal ob sie natürlich oder durch Menschenhand entstanden. Die Mehrheit der Black Carbon-Emissionen produzieren wir Menschen. Ein Viertel davon entfällt auf Kamine und andere heimische Feuer, ein weiteres Viertel auf Verkehrsemissionen und 10% auf Kohlekraftwerke.
Damit ist klar, es gibt natürliche Prozesse, die schädliche Emissionen erzeugen, aber wir Menschen produzieren deutlich mehr.
Und dann wäre da noch die Abholzung der Wälder. Pro Hektar Wald, den wir Menschen roden, gelangen 500 metrische Tonnen CO2e in die Atmosphäre. Anno 2010 wurden weltweit um die 13 Millionen Hektar Wald gefällt. Das sind 9 Milliarden metrische Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente pro Jahr, also ganze 17% aller globalen Emissionen.
Blink Nummer 9. Die ökologisch richtige Ernährung.
Kommen wir nun zur alles entscheidenden Frage. Wie beschränkst du deinen persönlichen CO2-Fußabdruck auf 10 metrische Tonnen pro Jahr? Fang am besten mit deiner Ernährung an, denn sie beansprucht satte 20% deines Klimabudgets. Der erste Schritt besteht darin, weniger Fleisch- und Milchprodukte zu essen. Wir haben zuvor gesehen, dass die Fleisch- und Milchindustrie zu den weltweit größten Klimatreibern gehören. Das heißt nicht, dass du vegan werden musst. Es reichen schon kleine Einschränkungen, um den CO2-Fußabdruck deiner Ernährung um bis zu 25% zu reduzieren. Der zweite wichtige Schritt besteht darin, möglichst nur saisonale und regionale Produkte zu kaufen oder zumindest nur Lebensmittel, die nicht per Flugzeug importiert wurden. So verringerst du den Fußabdruck deiner Ernährung um weitere 10%. Wenn du nun schon dabei bist, solltest du auch deine Lebensmittelabfälle reduzieren. Experten schätzen, dass im Schnitt ein Viertel der Lebensmitteleinkäufe im Müll landet. Also kauf nur ein, was du auch sicher verwerten wirst. So reduzierst du deinen Ernährungsfußabdruck um weitere 25%. Mach dein Essen länger haltbar, indem du Obst und Gemüse im Kühlschrank lagerst und regelmäßig die älteren und fälligen Lebensmittel nach vorn ziehst. Du kannst auch den Supermärkten helfen, ihre Nahrungsmittelabfälle zu begrenzen. Halte Ausschau nach reduzierten Artikeln, die demnächst ihr Haltbarkeitsdatum erreichen, und nimm immer die Produkte, die in den Ablagen vorne stehen. Durch diese Mithilfe kannst du deinen Ernährungsfußabdruck um 1% verringern. Du sparst ein weiteres Prozent, wenn du das unförmige Obst und Gemüse nimmst, das andere Menschen liegen lassen. Du kommst gerade erst in Fahrt? Dann verzichte in Zukunft möglichst auf ertragsschwache Feldfrüchte wie Kirschtomaten oder Babykarotten, die bei hohem Energieaufwand nur geringe Erntemengen liefern. So sparst du weitere 3%. Verzichte wann immer möglich auf Lebensmittel mit unnötiger Verpackung. Denn mal im Ernst, wer in aller Welt braucht Bananen oder Avocados mit Plastikhülle? Dieser Schritt spart weitere 3 bis 5%. Du kannst sogar noch einmal um 2 bis 3% reduzieren, wenn du alle absolut unvermeidbaren Verpackungen recycelst. Zu guter Letzt kannst du auch deutlich effizienter kochen. Benutze beim Wasserkochen stets Topfdeckel und stelle auf niedrige Flamme, sobald die Siedetemperatur erreicht ist. Beides wird dir helfen, keine Wärme zu vergeuden. Stell Herd und Ofen aus, wenn du sie nicht benötigst, und nutze hin und wieder einfach die Mikrowelle. All diese Umstellungen reduzieren den CO2-Fußabdruck deiner Ernährung um weitere 5%.
Kurzum, eine umweltbewusste Ernährung kann deinen CO2-Fußabdruck drastisch reduzieren.
Es gibt natürlich gewisse Überschneidungen zwischen all diesen Schritten. Aber wenn du sie alle beherzigst, kannst du den CO2-Fußabdruck deiner Ernährung um 60 bis 75% reduzieren. Und damit bist du bereits auf dem besten Wege, das Ziel der maximal 10 metrischen Tonnen pro Jahr zu erreichen.
Das war unser Klimafaktencheck zu dem Buch Wie schlimm sind Bananen von Mike Berners-Lee. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Welchen CO2-Fußabdruck hinterlassen deine alltäglichen Routinen? Wie kannst du deinen Beitrag zur Erderwärmung verringern? Nun, das Treibhauspotenzial aller schädlichen Emissionen lässt sich im Konzept der Kohlenstoffdioxidäquivalente erfassen. Diese Umrechnung liefert ein präzises Instrument zur Beurteilung der Klimabilanz alltäglicher Handlungen und Dienstleistungen. Dabei geht es meist weniger um die von uns genutzten Produkte oder Services selbst, sondern darum, wie genau wir sie verwenden. Tatsache ist, du kannst deinen persönlichen CO2-Fußabdruck schon durch kleine Änderungen reduzieren. Du kannst zum Beispiel texten, statt anzurufen, oder Leitungswasser statt abgefülltes Mineralwasser trinken. Du kannst kurz duschen, statt lange und heiß zu baden, und deine Wäsche an der Luft statt im Trockner trocknen. Du kannst weniger Fleisch und Kuhmilch konsumieren und möglichst regionale und saisonale Lebensmittel kaufen. Und du kannst mit dem Zug fahren, statt zu fliegen, und im Alltag das Rad nehmen. Du musst nicht alle Tipps aus diesen Blinks übernehmen, je nach Lebenssituation ist das vielleicht gar nicht möglich. Aber was auch immer du ohne weiteres umsetzen kannst, tu es. So leistest du deinen Beitrag zum Klimaschutz, denn jeder Beitrag zählt. Wir hoffen jedenfalls, wir konnten dich ein wenig zum Klimaschutz anstacheln. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.